Jeden Tag begegnen sie uns, die Bilder aus dem Krieg im Nahen Osten, in den Zeitungen, im Fernsehen. Teilnahmslos sehen wir zu, in unseren Köpfen nur die große Frage nach dem Warum. Dr. Matthias Kopp ist Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz und war schon viele Male im Nahen Osten, hat dort Freunde, kennt Einzelschicksale und den blanken Horror aus den Flüchtlingslagern. Bei seinem Vortrag in Ingolstadt erzählt er von seinen Erfahrungen und von den Christen in diesem Krisengebiet. Und er versucht, diesen Krieg zu verstehen.
Ich finde, wir können den Nahostkonflikt heute nicht verstehen, ohne eine solide, saubere Kenntnis von dem zu haben, was im 8. Jahr des syrischen Bürgerkrieges besteht. Hier darf ich autobiografisch anmerken, dass ich ein Jahr meines Lebens in Damaskus verbracht habe, eben auch Arabisch gelernt habe, dort studiert habe, und für mich ist es so schmerzhaft zu erleben, wie sich ein eigenes Land letzten Endes auflöst. Wir sind ja letzten Endes schon, nicht Sie, aber viele vielleicht auch abgestumpft, weil wir die Bilder nicht mehr sehen können und weil sie so normal geworden sind. Aber den syrischen Alltag zu erleben in seinem ganzen Drama, kann man sich heute kaum vorstellen, und deshalb haben Erzbischof Schick und ich vor 2 Jahren den Versuch unternommen, illegal nach Syrien einzureisen, um unserer christlichen Caritas, die dort eine großartige Arbeit leistet, ein Stück Solidarität zu zeigen. Und vor einigen Monaten war ich selbst noch einmal dort, weil ich meine Freunde in Aleppo besuchen wollte. Die Einreise eben war da schon etwas legaler, aber auf dem Landweg von Damaskus nach Aleppo zu kommen, ist ein Abenteuer für sich. Viele von Ihnen waren vielleicht früher mal in Syrien. Es ist nichts mehr von dem vorhanden, was mal so dort war.
Viele Male war Matthias Kopp schon im Nahen Osten, oftmals auch als Archäologe. Daher blutet ihm umso mehr das Herz, als er zum Beispiel Palmyra in Syrien besuchte.
Als ich Palmyra vor 1,5 Jahren besuchen konnte, gerade nachdem der IS weg war, war das für uns Archäologe, tief bewegend, nach Palmyra zu kommen, wo wir in diesem einen Jahr, wo ich dort war, selbst ausgegraben haben, wunderbare byzantinische Kirchen freigelegt haben, und nichts, auch da war nichts mehr von vorhanden, weil eben der IS nicht nur die großen Baal-Tempel aus der Antike gesprengt hatte, sondern auch alle byzantinischen Kirchen, die es dort gab. Und dann sitzen sie wirklich in den Trümmern von Palmyra und denken an frühere Zeiten. Da kommt das Psalmwort, das Wort des Jesaja: als wir in den Trümmern Babylons saßen, dachten wir an dich. Als wir an den Ufern Babylons saßen, dachten wir an dich, Jerusalem, dass du in Trümmern da niederliegst.
Noch einmal zurück zu der eben kurz schon angesprochenen Reise mit dem Bamberger Erzbischof Schick. Die ging damals auch nach Damaskus.
Und wenn Sie nach Damaskus wollen, Damaskus wird nur sehr sporadisch angeflogen, dann fliegen Sie nach Beirut, und Erzbischof Schick und ich sind dann vor 1,5 Jahren nachts auf dem Landweg von Beirut über die Grenze an Rebellengruppen vorbei nach Damaskus gereist. Sie kriegen dann so einen illegalen Stempel in ihrem Pass, zahlen $240 für das Visum, das kostet sonst gar nichts, $20 in Syrien. Und dann nach 3 Kilometern, also hält sie irgendein Mensch auf der Straße an, hält die Kalaschnikow in die Kiste rein und fragt, wer wir sind, wohin wir gehen. No, dann sagt man ein bisschen auf Arabisch, was man so macht, legt in den Pass $20 und tschüss weiter. Das haben wir dann nach der 3. Station, fragt mich dann der Erzbischof Schick, wer sind denn diese Typen eigentlich? Sag ich, das kläre ich jetzt gleich mal. Und dann hatten wir sie alle dabei. Also eine Truppe war dann Al-Qaida, dann kam die südsyrische Befreiungsarmee, dann kam als 6. Posten Al-Nusra-Front, also all die Gruppen, die man schon mal gehört hat. Können Sie sich ungefähr vorstellen, immer $20 im Pass bei 23 Gruppen. Das ist bei der Reisekostenabrechnungsstelle der Deutschen Bischofskonferenz ziemlich schwer, weil es gibt keine Quittung von diesen Gruppen. Aber wir waren dann da und wir waren dann glücklich da. Wir sind natürlich gepanzert gefahren, das ist völlig klar. Das heißt, wir 2 in 5 Autos, wir immer gemeinsam in einem Auto, die anderen Autos sind leer gefahren, damit, wenn eins in die Luft geflogen wäre, das Richtige in die Luft geflogen hätte werden können. Das erzähle ich einfach mal so, um Ihnen klarzumachen, das ist schon ein hohes Risiko. Und das fand meine Frau auch dann irgendwann nicht mehr lustig, aber ich habe gesagt, wir müssen als Kirche in Deutschland, die große Geldmengen nach Syrien transferiert, die katholische Caritas, diesen Menschen, die dort Dienst leisten, wirklich dieses Zeichen der Solidarität zeigen. Das war der Anlass, eben ein persönlich hohes Risiko einzugehen, und die Menschen, die wir trafen, waren glücklich.
Weil sie nicht vergessen werden. Weil sie ja auch Großes leisten, wie auch Gregor III. Laham.
Der Typ ist wirklich der Knaller, ja. Also davor, da schlägt selbst Assad die Hacken zusammen, wenn Laham kam. Laham ist der gesagt hat, dass die 43 katholischen Kirchen, also griechisch-katholischen Kirchen, alle mit Erstversorgungszentren ausgestattet werden in den Kellern und Bunkern unter den Kirchen, um der notleidenden Bevölkerung, die als Flüchtlinge von außen nach Damaskus kommen, zu helfen. Und so hat man unter allen Kirchen Riesenvorratsräume errichtet, mit Reis, mit Nudeln, mit Öl, mit Kinderspielzeug und so weiter und so fort. Und deshalb kann man hier sehr selbstbewusst und auch sehr stolz sagen, dass an sich die katholische Kirche, auch die orthodoxen Kirchen, eine unglaubliche Struktur aufgebaut haben, von der Caritas unterstützt, auch vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, dem UNHCR, um der notleidenden Bevölkerung, wie gesagt, die von außen kommt, zu helfen. Die Damaszener-Bevölkerung leidet nicht Not. Unser Patriarch hat noch was gemacht, hat in den ganz schicken Innenhof des Patriarchatsgebäudes 20 Container gestellt und darin einen Kindergarten und eine Schule aufgebaut. Da sitzt Erzbischof Schick gerade und lernt ein bisschen Arabisch. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Weil natürlich den Kirchen klar ist, man kann letzten Endes nur für eine christliche Identität werben, wenn ich Orte habe, wo ich sie auch vermitteln kann. Und wenn Sie mich fragen, wie ein Frieden in Syrien aussehen kann, ich kann es derzeit nicht sagen. Wir müssen uns nur darüber klar sein, dass die Alawiten als Minderheit, als schiitische Minderheit in Syrien dominiert werden von der Familie Assad. Das ist eine Minderheit, der Rest sind Sunniten. Und dass der Einfluss des Iran auf Syrien wegen der alawitischen Herrscherklasse ein enormer ist. Hier, glaube ich, wird schon deutlich, um welche Konflikte es geht, dass wir natürlich einerseits internationale Lösungen im Nahen Osten brauchen. Dass aber solange der Islam selbst zwischen Schiiten und Sunniten einen Bruderkrieg führen wird, der nicht lösbar scheint, wir keinen Frieden im Nahen Osten bekommen werden. Nicht? Denn das, was wir als Konflikt in Syrien haben, sind natürlich nicht Konflikte gegen Christen, die Christen leiden darunter, sondern Konflikte zwischen Sunniten, zwischen Schiiten, zwischen Alawiten und Wahhabiten. Und da gibt es noch etwas in Damaskus. Die apostolische Nunziatur, das heißt die Vatikanbotschaft, ist die einzige Botschaft eines europäischen Landes, die in Syrien noch offen ist. Alle anderen sind zu. Die Europäische Union hat sich geschlossen verabschiedet. Auch die nicht-europäischen Unionsmitglieder sind nicht mehr in Syrien vertreten. Nur der Heilige Stuhl hat seine Nunziatur über all die Jahre des Bürgerkrieges offen gelassen. Ich halte das für ein ganz großartiges Beispiel, auch einer Hilfe, letzten Endes auch einer diplomatischen Hilfe, um letzten Endes auch von der Nunziatur aus Asylanträge für Deutschland, für Polen, für Frankreich entsprechend zu organisieren.
Matthias Kopp zeigt bei seinem Vortrag nicht nur viele Bilder aus erster Hand, er bringt auch viele Zahlen mit, die die dramatische Lage noch mehr veranschaulichen.
Entscheidend ist, dass wir 20,5 Millionen Einwohner in Syrien haben, dass wir 4,3 Millionen Binnenflüchtlinge haben, das heißt Flüchtlinge, die von Aleppo nach Damaskus geflüchtet sind oder von Deir ez-Zor nach Damaskus, also die im Land geblieben sind, und dass wir ungefähr 2 Millionen Flüchtlinge haben, die das Land verlassen haben. Das heißt, rechnerisch ist jeder zweite Syrer von dieser Problematik von Flucht betroffen, jeder Zehnte hat das Land verlassen. Und überlegen Sie da, meine Damen und Herren, wie wir ein Land aufrechterhalten wollen im Aufbau der Zivilgesellschaft, auch mit einer christlichen Identität, in einem muslimischen Umfeld, wenn wir solche Zahlen vor Ort sehen. 1,7 Millionen Flüchtlinge in die Türkei, das ist dieser berühmte Deal, den die Europäische Union mit Erdogan gemacht hat. Ich kann Ihnen nur sagen, die Wahlen in der Türkei werden eine wesentliche Stellschraube sein, ob Erdogan danach noch zu diesem Flüchtlingsdeal, das heißt das Aufhalten der Flüchtlinge, im anatolischen Hochland weiter stehen wird. Sie sehen dann diese ganz gefährliche Zahl für den Libanon, 1,1 Millionen Flüchtlinge, die aus Syrien nach Libanon geflüchtet sind. Der Libanon hat insgesamt 4,6 Millionen Einwohner plus 1,1 Millionen Flüchtlinge. Was das für ein solches Land heißt, und wenn wir fragen, explodiert der Nahe Osten, sage ich Ihnen ja, weil solche Länder wie der Libanon über kurz oder lang implodieren werden. Dieser Mini-Staat kann diese Masse von Flüchtlingen überhaupt gar nicht, entschuldigen Sie den etwas statischen Begriff, verarbeiten, also wird er implodieren. Und alleine nur mit den Flüchtlingsströmen aus Syrien hinaus zeigt Ihnen, wie destabilisiert die gesamte Region ist. Und halten Sie jetzt noch bitte in Erinnerung, dass Saddam Hussein 2003 im Irak gestürzt wird und damals auch nach 2003 enorme Flüchtlingsbewegungen aus dem Irak rein in die Türkei, rein nach Syrien, rein nach Jordanien stattfinden. Auch diese Flüchtlinge sind heute noch in den drei genannten Ländern alle existent. Das heißt, der Nahe Osten ist labiler denn je. Schick und ich haben damals diese jungen Ärztinnen gefragt, die waren höchstens Anfang 30, was hält euch eigentlich in diesem Land? Ihr seid Ärztin, gut ausgebildet, ihr könnt doch abhauen in die ganze Welt. Nein, wir wollen eine Verantwortung in unserer künftigen Gesellschaft mit aufbauen, mit übernehmen. Natürlich, wenn Sie mich fragen, was ist jetzt mit Assad? Ich habe lange die Doktrin vertreten, ich habe noch so einen kleinen Nebenjob, der nichts mit der Bischofskonferenz zu tun hat, sondern den Heiligen Stuhl, den Vatikan, in Nahostfragen zu beraten, was ich, Rudi, jetzt auch schon seit 20 Jahren mache, ist mir neulich aufgefallen. Und ich habe am Anfang die Doktrin ausgegeben, Assad muss weg, dann kann über Frieden geredet werden. Heute im 8. Jahr des Bürgerkriegs würde ich sagen, da habe ich eine etwas andere Auffassung, es kann keinen Frieden ohne Assad geben. Das ist eine Erkenntnis, die ich auch über die Jahre gewonnen habe, auch im Gespräch mit den politischen Einrichtungen in Berlin. Natürlich nur ein Assad, der eine gewisse Zeit X nach einem Friedensschluss Chef sein kann, um dann abtreten zu müssen. Nur ohne Assad das Ganze friedlich zu bewältigen, halte ich für unmöglich, weil die Korrelation von Assad zu Putin nach Moskau eine ganz enge ist. Und wenn man die Achse nimmt, Assad, Erdogan, Putin, dann ist völlig klar, dass wir heute über Frieden in Syrien nicht ohne Assad sprechen können. Der Vatikan, speziell dieser Papst, mit seinem amtierenden Kardinalstaatssekretär, also der Nummer 2 im Vatikan, hat immer gesagt, wenn die Bürgerkriegsparteien in Syrien einen Ort brauchen, an dem sie verhandeln wollen, ist der Vatikan bereit, seine Tore zu öffnen. Ob in der Nunziatur in Damaskus oder eben in Rom selbst. Das heißt, der Vatikan geht hier plötzlich auf die internationale Verhandlungsbühne und bietet sich an, die Grundlage zu haben, dass Terrorgruppen und Oppositionsgruppen und Regierungstruppen miteinander ins Gespräch kommen. Und deshalb würde ich einmal sagen, dass in der Nahostdiplomatie des Heiligen Stuhls in der gegenwärtigen Phase mit diesem Papst und diesem Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin eine Situation da ist, wo der Vatikan noch einmal ganz neu in der internationalen Szene offenbar wird. Und dass der Vatikan erfolgreich ist, das haben wir alle gesehen, dass plötzlich Kuba und Washington miteinander verhandelt haben. Das hat in der Nunziatur in Havanna stattgefunden und nicht irgendwo. Und da hat der Papst ein hohes Interesse und seine Berater drumherum auch. Wir gehen jetzt mal von Syrien etwas weiter nach Palästina und Israel. Wir gehen nachher wieder in den Osten zurück. Nur die Landkarte zur Erinnerung, worum es geht. Wir haben heute 1,9% Christen in Israel und 1,7% Christen in Palästina. Und früher war das so schön, da konnte man so in den 80er, 90er Jahren die Konfliktlinie aufzeigen, da die Israelis, da die Palästinenser. Heute, in den 2000er Jahren, müssen wir ehrlicherweise sagen, laufen die Konfliktlinien, unter denen am Ende die Christen wieder leiden werden, Israel und Palästina, ganz anders. Es ist nicht mehr der Konflikt einfach Israelis gegen Palästinenser. Es ist eine zutiefst zerstrittene israelische Gesellschaft, oder eine zutiefst zerstrittene palästinensische Gesellschaft. Was meine ich damit? Was in den 90er Jahren undenkbar war, dass Israel in der Gesellschaft zerstritten ist, zeigt sich heute eben in diesen scharfen Flügelkämpfen zwischen ganz rechts und ganz links in der Parteienbildung. Netanyahu ist das beste Beispiel. In letzten Endes, wenn Sie es ein bisschen karikieren wollen, ein streng religiöses Israel mit dem Beispiel Jerusalem. Und ein völlig säkulares Israel nahezu schon hedonistisch wie mit Tel Aviv. Ja, wo eine junge Generation in Tel Aviv nicht mehr versteht, was das ultraorthodoxe Judentum in Jerusalem eigentlich will. Eine zutiefst religiös und säkular gespaltene Gesellschaft. Das gab es in den 90er Jahren in der Deutlichkeit nicht. Und genauso haben sie eine zutiefst gespaltene palästinensische Gesellschaft, wo ich nicht mehr sehen kann, wo es eine Einheit in diesem palästinensischen Staat geben soll. Palästina in drei Schichten. Der erste Teil sind die Palästinenser, die in Israel leben und mit dem Status quo in Israel leben zufrieden sind. Ich sag mal so, Nazareth, oben im Norden, Akko, einige von Ihnen kennen das. Also Palästinenser, denen es gut geht, die sagen, der Status quo muss sich nicht ändern. Dann haben wir die zweite Gruppe von Palästinensern, die hier in der Westbank leben, mit der Hauptstadt Ramallah und der Staatspräsident Mahmoud Abbas, die immer noch darauf warten, dass es einen echten palästinensischen Staat gibt, der nicht durch israelische Settlements, also Siedlungen, Mauern und anderem durchschnitten wird. Und die Parteiung um Mahmoud Abbas, die Al-Fatah, eine Parteiung, mit der man durchaus einen Dialog treten kann. Und dann haben sie die dritte palästinensische Gruppe im Gazastreifen, bis vor kurzem, also bis vor wenigen Monaten unter der Regierung der Hamas, also radikal islamisch. mit der kein Dialog möglich war, mit der für uns als Kirche, auch für den Vatikan, die Frage war, können wir mit der Hamas überhaupt reden? Wo die Bundesregierung in Berlin immer gefragt hat, können wir als Bundesregierung mit der Hamas reden, die internationalen Terror unterstützt? Und wie wollen Sie hier einen palästinensischen Staat entwickeln, wenn Sie den Status quo zufrieden haben, die Al-Fatah in der Westbank, mit der man reden kann, und die Hamas im Gazastreifen? Letzteres muss man sagen, seitdem die Hamas die Regierungsverantwortung im Gazastreifen an die Fatah der Westbank abgegeben hat, ist vieles im Gazastreifen einfacher geworden. Ich war vor ein paar Wochen da, so schnell bin ich noch nie in den Gazastreifen eingereist wie vor ein paar Wochen, seitdem die Hamas nicht mehr dort ist. Da scheint sich etwas zu entwickeln, aber weil die Hamas dort weg ist, hat sich ein im Gazastreifen gefährliches Machtvakuum entwickelt. Die Hamas ist in der Kontrolle weg, die Fatah von Mahmoud Abbas hat zwar die Kontrolle übernommen, aber wir haben hier aus Ägypten vom Sinai kommt eine gefährliche Infiltration des IS. Meine Damen und Herren, als ich vor einigen Wochen durch Gaza City marschierte, mit dem dortigen katholischen Pfarrer, ein großartiger Typ, ein Argentinier, Mario da Silva, wirklich ein Heiliger des Alltags. 138 Katholiken hat er in seiner Pfarrei, mehr gibt es nicht mehr in Gaza. Alle anderen sind abgehauen. Aber als ich mit ihm durch die Straßen von Gaza ging, zeigte er mir immer wieder auf die Häuser, wo die gelbe Fahne der Hisbollah wehte, pro-iranisch, und wo die schwarze Fahne des IS wehte. Und letzteres ist eine Neuigkeit, die Hisbollah war schon immer da, aber dass der IS aus dem Sinai durch das Machtvakuum der sich zurückziehende Hamas plötzlich in den Gazastreifen kommt, ist ein Bedrohungsszenario nicht nur für die paar Christen im Gazastreifen, sondern auch für die Sicherheit Israels. Wir haben 1200 Christen im Gazastreifen, davon 138 Katholiken. Und Mario da Silva sagt mir immer wieder bei den Hochfesten, wenn die Israelis uns Permits, also Genehmigungen geben, dass wir zu den Hochfesten nach Bethlehem oder nach Jerusalem dürfen, bleiben immer ein, zwei Familien da, wir werden immer weniger. Und irgendwann sterben die Christen im Gazastreifen aus.
Es sind einfach auch nicht mehr viele Christen. Aber da tut sich doch auch was am Gazastreifen.
Im Gazastreifen wird wieder aufgebaut, aber man muss realistischerweise sagen, es ist so viel zerstört, dass die Hoffnungslosigkeit so groß ist, dass es kaum eine Perspektive für die Menschen gibt. Wir haben eine Arbeitslosigkeit von 40% im Gazastreifen, bei Frauen und unter 18-jährigen Jugendlichen bei 75%. Und damit ist die Frage von Bildung, von Perspektive, von friedensstiftender Ethik mehr als weit entfernt. Ich sage noch einmal, die wenigen Christen, die da sind, leiden darunter. Es gibt eine Pfarrei, zwei katholische Krankenhäuser, fünf katholische Schulen und 21 katholische Ambulatorien. Wenn Sie das jetzt hochrechnen auf die Gesamtbevölkerung von Gaza, unterhalten die wenigen Katholiken, die es dort gibt, 21% der Gesundheitseinrichtungen. Also für eine überwiegend muslimische Bevölkerung. Und deshalb weiß natürlich auch Mahmoud Abbas als Chef der Palästinenser in der Westbank, ohne christliches Engagement im Gazastreifen wäre unsere Gesundheitsversorgung völlig im Eimer. Noch zwei Zahlen. In der Westbank, also Ramallah, Bethlehem, Nablus, Jenin, wo die Fatah mit Mahmoud Abbas regiert, haben die wenigen Christen, ich hatte ja gesagt 1,7% Christen, unterhalten dort 49% der Gesundheitseinrichtungen und 54% der Schulen. Also tragen hier die Christen als super kleine Minderheit zum Aufbau der Zivilgesellschaft im muslimischen Umfeld Unglaubliches bei. Und das sind immer Zahlen, mit denen ich werbend durch die Lande ziehe, um die mal ins Hirn zu bekommen, was Kirchen, katholisch, evangelisch, orthodox, anglikanisch, hier eigentlich leisten. Das Problem in der arabischen Welt und gerade in Palästina ist letzten Endes, dass man immer wieder verhindert hat, Nachwuchskräfte in der politischen Führung aufzubauen. Wer soll eigentlich Mahmoud Abbas als Chef, als Präsident der Palästinenser folgen? Ich sehe dort, meine Damen und Herren, keinen. Das ist das große Versagen von Mahmoud Abbas. Und er weiß selbst, dass er schon seit langem einen Nachfolger aufbauen müsste. Also 1987, Quatsch, als ich 2007 mit Jürgen Rüttgers Mahmoud Abbas besucht habe, wenn so Höflichkeiten ausgetauscht, da wird Tee getrunken und so, und dann sind die Kameras da, wenn die Kameras weg sind, und man sich verabschiedet, im Türrahmen steht, da wird das Richtige erzählt. Dann sagt der Mahmoud Abbas zum Rüttgers, das hat mich bis heute bewegt, mich das. Wissen Sie, Herr Ministerpräsident, Meine größte Angst ist, dass meine eigenen Leute mich umbringen. Das heißt, wie wenig Vertrauen ist eigentlich in der politischen Klasse? A. Und B. Wieso, wenn so wenig Vertrauen da ist, baut ein solcher Staatsmann letzten Endes keinen Nachfolger auf? Ein Problem, das sie in Jordanien genauso haben wie im Hause Assad, letzten Endes auch im Irak. Wir haben dieses Problem flächendeckend im Nahen Osten. So, jetzt springen wir mal aus dem Gazastreifen heraus. Das ist die Pfarrei unseres Mario da Silva hinter hohen Betonmauern. Das ist dringend notwendig, um die Sicherheit der Gläubigen zu garantieren. Wir springen jetzt einmal ganz kurz in den Nachbarstaat Jordanien. Dort haben wir 3% Christen, 97% sunnitische Muslime. Und diese 3% Christen sorgen dafür mit 38% Gesundheitseinrichtungen in Jordanien das Gesundheitswesen aufrechtzuerhalten. Und eines dieser Einrichtungen ist die Caritas Jordanien, wo italienische Ordensfrauen 1901 ein erstes Krankenhaus in Amman gegründet haben. Und dieses alte Krankenhaus ist das sogenannte Italian Hospital in Amman, ist heute der Hauptanlaufpunkt für Flüchtlinge, die nicht in den Lagern registriert werden, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme, sondern die dann in dieses Medical Center gehen, um sich hier zum ersten Mal behandeln zu lassen. Und meine Damen und Herren, wenn Sie da reinkommen, dann sehen Sie traumatisierte Kinder, die zum ersten Mal nach Flucht und Vertreibung meistens als Waisen hier von diesen großartigen italienischen Ordensfrauen aufgenommen werden und zum ersten Mal Malstift und ein Malbuch bekommen, um irgendetwas Sinnvolles zu tun. Was die Caritas Jordanien hier an Traumatherapie leistet, in diesem kleinen Krankenhaus mitten in Amman, ist aller Rede und Seligsprechung und ich finde auch Friedensnobelpreise wert. Und wenn Sie den Horror auf Erden einmal erleben möchten, ich kann es an sich keinem zumuten, bin selbst oft da gewesen, dann ist das das größte und wirklich schlimmste Flüchtlingslager, was ich bisher in meinem Leben, und ich war in einigen Lagern, gesehen habe. Al-Za'atari im Norden von Jordanien, 1 Kilometer von der südsyrischen Grenze entfernt. Hier leben 140.000 Menschen. Ein Lager, das irgendwo mal angefangen hat zu wachsen, das sich so ausgedehnt hat. Sie sehen hier die Champs-Élysées, die Haupteinkaufsstraße. Da kriegen Sie alles, Hühnchen, Turnschuhe, Drogen, Prostituierte, alles. Sie können dort Kindersoldaten abwerben, Sie können dort Kinder missbrauchen, es ist alles möglich. Und hier haben dann die Vereinten Nationen immer gesagt, wir brauchen eine Einrichtung, die uns hilft, dieses Elend, besonders der Kinder, irgendwie in den Griff zu bekommen. Und da muss ich sagen, ist man auch wieder stolz auf beide Kirchen, dass Caritas und Diakonie gebeten waren, hier eine Struktur in das Lager zu bringen, um wenigstens ein bisschen von Grundwürde auch für die Minderjährigen zu ermöglichen. Dann haben die Vereinten Nationen damals einen Deutschen ernannt, Kilian Kleinschmidt, ein großartiger Typ, hat mit Kirche nichts zu tun, ist mittlerweile katholisch geworden, der hat beim UNHCR, also beim Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, gearbeitet und der hat dann mit Caritas und Diakonie Struktur in dieses Lager gebracht. Hat kleine Stadtviertel gegründet, hat dafür gesorgt, dass die Zelte mehr und mehr zurückgebaut wurden und Container aufgebaut wurden, und zwar immer in einer U-Form. Und in die Mitte hat er immer einen Plastikbrunnen gestellt. Da floss natürlich kein Wasser, aber der Brunnen in der arabischen Welt ist ein Zeichen von Heimat und Zuhause sein. Und so ist es über die Jahre gelungen, in diesem wirklich fürchterlichen Camp von Al-Za'atari eine Struktur zu schaffen, wo Christen und Muslime sicher Tür an Tür wohnen können. Und trotzdem sind die Bilder verstörend. Wir haben in diesem Lager mit 140.000 Einwohnern alleine 55.000 Kinder, die in einem Vierschichtbetrieb in der Schule unterrichtet werden. Das heißt von 7 Uhr bis 10 Uhr die erste Schicht, dann von 10 bis 13 Uhr weiter und so weiter und so fort. Um irgendeine Art von Würde zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, ich habe mehrfach mich in diesem Lager aufgehalten, auch dort übernachtet, und ich habe mit eigenen Augen sehen müssen, wie nachts die Busse kamen, die Jugendlichen geholt haben, um sie mit Waffen auszustatten und dann über die nur 1 Kilometer entfernt gelegene Grenze zu bringen, um sie an der Front im syrischen Bürgerkrieg kämpfen zu lassen. Das geht unter die Haut und da verstehen Sie dann, wo unser christliches Ethos sein muss, dass wir natürlich viel dort leisten können, aber alle Chancen nutzen müssen, auch politischen Einfluss zu nehmen, um eine wie auch immer geartete Lösung zur Bewältigung dieses Flüchtlingsproblems zu bekommen. Ja, ich glaube, der Nahe Osten wird explodieren, eben durch die Implosion von Libanon und Jordanien. Das ist leider mit diesen Flüchtlingsströmen, glaube ich, vorgezeichnet und teilweise auch instabilen politischen Regierungen. Gleichzeitig braucht es eine internationale Anstrengung, die alle Partner an einen Tisch bringt. Aber, und das zeigt sich auch für uns als Kirche in Deutschland, mit welchem Islam können wir eigentlich verhandeln? Das ist eine Frage in Deutschland, aber gerade auch auf der internationalen Ebene. Wenn die Sunniten Saudi-Arabiens jemals mit den Schiiten vom Iran verhandeln, ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Und wenn wir nicht so Einrichtungen hätten wie den Heiligen Stuhl oder auch einen Papst, der uns immer wieder mit Gebetstagen, mit großen finanziellen Unterstützungsmaßnahmen vor Augen führt, dass wir als Christen, egal welcher Konfession wir angehören, eine Verantwortung für diese Region haben, dann wäre manches vielleicht noch dramatischer und noch schlechter. Deshalb glaube ich ganz fest, dass wir eine Lösung der Konfliktfragen im Irak genauso brauchen, um eines Tages einen friedlichen Irak zu bekommen. Dass wir eine Lösung, eine internationale Lösung in Syrien brauchen, die, wie gesagt, ohne Assad, Putin, Erdogan nicht denkbar ist. Dass wir aber genauso mit unseren politischen Kräften schauen müssen, wie gelingt es, auf einen Staat Israel einzuwirken, um den weiteren Ausbau von Siedlungen im Palästinensergebiet genauso zu vermeiden, wie die Palästinenser zu unterstützen, den radikalen Zweig der Hamas nach und nach abzuschneiden. Die Christen werden aufgerieben. Die Christen sind in allen Ländern gut ausgebildet. Sie haben ein hohes Potenzial zur Flucht in den Westen. Und deshalb brauchen wir ein System, das sich nicht vom Himmel herbeireden kann, in dem nach und nach gearbeitet werden muss, das den Christen eine Perspektive gibt, am Aufbau ihrer Zivilgesellschaften im Nahen Osten mitzuwirken. Meine Damen und Herren, das gelingt alles, wenn wir sie nicht vergessen. Wenn Sie den schönsten Psalm hören, den für mich schönsten Psalm, den 122., wo der Wallfahrer nach Jerusalem geht und um Frieden in Jerusalem bittet, und Sie diesem Psalm einmal beten, das Wort Jerusalem ersetzen mit Amman, was Sie heute Abend gehört haben, mit Bagdad, mit Erbil, mit Dohuk, mit Sinjar, mit Damaskus und all diesen Orten, die etwas mit dem Nahen Osten zu tun haben, dann kann man diesem Psalm 122 letzten Endes als tiefstes Hoffnungszeichen für den Frieden im ganzen Nahen Osten, nur für alle Menschen dort beten, den ich Ihnen am Ende vortragen möchte, wenn wir Frieden für diese Menschen erbitten, nicht nur in Jerusalem, in Amman und in Karakosch und Erbil und Bagdad genauso. Ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. Schon stehen wir in deinen Toren, Jerusalem, du starke Stadt, dicht gebaut und fest gefügt. Dorthin ziehen die Stämme hinauf, die Stämme Davids, wie es Israel geboten ist, den Namen des Herrn zu preisen, denn dort stehen Throne bereit für das Gericht, die Throne des Hauses David. Erbittet für Jerusalem Frieden. Wer dich liebt, sei in dir geborgen. Wegen deiner Brüder und Freunde will ich sagen, in dir sei Friede, wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich dir Glück erflehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Dr. Matthias Kopp, Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Theologe, aber auch Archäologe. Eingeladen von der katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt, berichtete er im April 2018 über die aktuelle Lage in den Krisengebieten des Nahen Ostens und die Rolle der christlichen Minderheit. Dieser Podcast gibt den Vortrag in gekürzter Fassung wieder.